SWR 2 Leben.
Die Israelin Roti Zunz aus Berlin-Prenzlauer Berg zeigt mir stolz ihren Familienstammbaum, der vor 500 Jahren in Deutschland begann. Er beginnt mit Pessach aus der königlichen Zollfeste Zons am Rhein, der nachweislich zwischen 1478 und 1488 mit seiner Familie nach Frankfurt am Main zog. Rotis Vater Shimon Zunz, der in Frankfurt aufwuchs, gehörte der jüdischen Familie in der 14. Generation an. Dann kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Im April 1939 wurden der 10-jährige Shimon und sein jüngerer Bruder Judah nach Palästina verschickt. Roti gehört der ersten Generation der israelischen Zunz an. Sie ist zugleich auch die erste aus ihrer israelischen Familie, die inzwischen in Deutschland lebt.
Ich bin nach Berlin gekommen, wegen der Liebe. Aber wahrscheinlich habe ich mich unbewusst verliebt in einen deutschen Mann, weil ich großes Interesse hatte, meine Geschichte kennenzulernen.
Hast du Deutsch gesprochen vorher?
Ich habe kein einziges Wort gesprochen. Ich habe nur das Kinderlied Hopple Hopple Reite gekannt.
Shimon Zunz verliert in der Shoah seinen Vater, seine Stiefmutter und drei kleinere Geschwister. Sie alle wurden ermordet. In ihrer Jugend in Haifa kennt Ruti keine Deutsche. 1987 verliebte sie sich dort in einen jungen Deutschen.
Als ich gemerkt habe, dass ich im Herzen was fühle vor ihm, bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, Papa, sag mal, ich merke, ich verliebe mich in einen deutschen Mann. Macht es dir was aus? Und er hat gesagt, es macht mir nicht aus, du bist jugendlich. Heute verliebst du dich in ihm und morgen in jemand anderes.
Im September 1991 folgte Ruti ihrem Freund nach Berlin. Drei Monate später kommt ihr Vater Shimon zu Besuch. Zum ersten Mal seit seiner Flucht vor den Nazis betritt er wieder deutschen Boden.
Er hat gedacht, das ist einfach vor ihm nach Deutschland zu kommen, weil er besucht seine Tochter. Und erst als er in Deutschland war, hat er verstanden, dass er wieder in seine ursprüngliche Heimat ist. Er fühlte sich sehr zu Hause. Er war sehr glücklich über das kalte Wetter. In Israel war ihm immer zu warm. Und er hat Sauerkraut gegessen. Mal nicht aus der Dose, sondern frisches Sauerkraut und Kartoffelsalat. Und war sehr glücklich darüber. Und gute Schnitzel. Über die Jahre hat er nie Deutsch gesprochen. Außer einige Kinderlieder, die er uns vorgesungen hat, wie Hopple Hopple Reiter. Aber als er hier war, hat er plötzlich Deutsch gesprochen in einem schnellen Tempo wie Hebräisch. Also die Deutschen konnten kaum so mithalten.
Sein Kindheitslied singt Shimon Zunz auch beim Familienfest anlässlich seines 90. Geburtstags, mit einem Blumenkranz dekoriert und im Chor mit seinem Bruder Judah und seinem Kindheitsfreund Markus. Bei seiner ersten Deutschlandreise 1991 zeigt Shimon seine Tochter Ruti die Frankfurter Altstadt, wo er aufgewachsen war.
Das war ein sehr, sehr emotionaler Besuch vor ihm. Und er hat mir alle Orte gezeigt, wo er da als Kind mit seinem Papa unterwegs war. Ein Markt, die große Synagoge. Wir sind zum Friedhof gefahren und haben nach stundenlang der Grab von seiner Mutter gefunden.
Wie heißt sie?
Ruth Zunz.
Und als du dort standst, hast du schon gewusst, dass du nach ihr benannt wurdest?
Ja, das wusste ich.
Wie war es für dich?
Es ist schon sehr komisch, also ein Grab zu sehen, der die gleiche Name trägt wie man selber. Also Ruth Zunz.
Die 1937 eines natürlichen Todes starb. Passend zum 500. Jubiläum seiner Familie veröffentlichte Israeli Judah Zunz, nicht Shimons Bruder, 1988 den Stammbaum seiner Familie und ein Büchlein mit allen Informationen über seine Vorfahren. 10 Jahre lang arbeitet der pensionierte Handwerkslehrer daran. Wer war dieser Mann und warum tat er das? Roti Zunz hört sich beim Enkel des Stammbaumherstellers um.
1939 ist Judah Zunz mit seiner Familie aus Hamburg nach Israel geflüchtet. Judah Zunz in seiner Seele war ein Künstler, aber er hat das als Auftrag gesehen, Israel von einem Wüsteland umzuwandeln und hatte ein Kibbutz gegründet, der Eliyahu. In die 80er Jahre hat er entschieden, dass er jetzt über die Familie recherchiert. Es war für ihn unlogisch, dass man so wenig weiß über die Familie, obwohl die Familie 500 Jahre alt ist. Und nur wegen einem Verrückten, da ist ein harter Schnitt in diese Familie entstanden. Wir sprechen über Zeiten, wo es gibt kein Internet. Er saß jahrelang und hat Briefe geschrieben zu allen Archiven und zu allen Friedhöfen in Deutschland und Bibliotheken, auch an Familienmitglieder, und hat versucht, die Zusammenhänge in eine sehr schöne Stammbaumkarte zu zeichnen.
Judah Zuntz war ein religiöser Jude. Er kooperiert mit deutschen Behörden, weigert sich jedoch, deutschen Boden zu betreten. In seinem Stammbaum lässt er alle Nachfahren getaufter Juden aus. Bei der feierlichen Buchvorstellung im Kibbutz erhalten Shimon und sein Bruder Judah Exemplare des Familienbuches. Andere bekannte Verwandte bekommen es vom Autor per Post zugeschickt. Zum Beispiel Peter Zuntz, der in Berlin und Hamburg wohnt.
Peter Zuntz war 64, das erste Mal in Auschwitz. Und er ging durch dieses Museum. Und bei dem Kofferraum sieht er einen Koffer und da steht Karl Zuntz auf dem Koffer. Also das ist der Name von meinem Großvater. Es hat ihm nicht in Ruhe gelassen. Wer ist Karl Zuntz?
Zeit für eine Kaffeepause. Nach der Stärkung holt Ruti, eine professionelle Fotografin, flugs eine Kaffeekanne mit der Aufschrift Zuntz selige Witwe hervor. Sie posiert vor Kaffeedosen der gleichnamigen Kaffeerösterei ihre Ahnin Rachel Zuntz. 1837 übernimmt diese streng orthodoxe, verwitwete Jüdin das Kolonialwarengeschäft ihres Vaters in Bonn. Sie gründet zusammen mit ihrem Sohn die Firma A. Zuntz selige Witwe. Das A steht für den verstorbenen Amschel. Die Kaffeeröstereien und Cafés sind schnell erfolgreich.
Was verbindet mich und Rachel Zuntz? Außer der Nachname mögen wir beide Kaffee. Rachel Zuntz ist Witwe geworden und einige Jahre danach hat sie eine der ersten deutschen Kaffeekette gegründet. Und in ihre kleinen Geschäfte hat sie eine kleine Rösterei gegründet und hat angefangen, Kaffeemischungen herzustellen und die zu verkaufen. Der Sohn von ihr hat daraus ein Imperium gemacht und es gab in jeder Großstadt in Deutschland ein großer Kaffee zu uns. Und die großen Röstereien waren in Berlin, Bonn und Hamburg. Ich trinke gerne Kaffee und ziehe auch meine Tochter in Berlin allein groß. Wir sind beide Visionärinnen und überlegen uns große neue Projekte immer wieder.
Die Firma, der damals auch 12 Kaffeestuben deutschlandweit angehörten, wird von den Nationalsozialisten arisiert.
Eines Tages werde ich den Kaffee zu uns zum Leben wieder erwecken.
Eine zentrale Rolle in Rutis Familie spielt Peter Zuntz. Der Hamburger Junge kann mit seiner Mutter aus Nazi-Deutschland nach Dänemark fliehen. Die beiden werden von den Nazis nach Schweden in einem Fischerboot gerettet. Nach der Shoah ist er überzeugt, dass er der letzte Spross der Familie Zuntz ist. 1958 kehrte Peter aus London in die Bundesrepublik zurück, um Geschäftsführer der Kaffeefirma seiner Familie zu werden. Zum 125-jährigen Jubiläum initiierte er die Eröffnung des Lokals Zuntz im Zentrum am Kurfürstendamm. Der Kabarettist und Komponist Günther Neumann schreibt für diesen Anlass das Lied Zuntz selige Witwe 1962.
Ja, ich bin's, die Witwe Zuntzen. Über 100 Jahre im Verkehr. Ums Lokal mich zu verhunzen, kam ich ohne Pfennigabsatz her. Witwe Zuntz ist nun wieder selig hier bei uns.
1991 erhält Peter Zuntz den Stammbaum und das Familienbuch. Er freut sich auf seine neu entdeckte Verwandtschaft, weil er jahrelang sicher war, der letzte Zuntz zu sein. Im Familienbuch schaut er gleich nach Karl Zuntz.
Ich sitze gerade hier mit der ersten Ausgabe von meinem Buch über meine Familie von 1988. Und da steht, wann mein Großvater geboren ist, 1897 in Frankfurt. Aber es steht unklar, wo und wann er gestorben ist. Es steht als Fragezeichen Holocaust, Auschwitz 1942. Es war kurz vor Weihnachten und er schreibt an Judah Zuntz, dass er in Auschwitz war und der Koffer von Karl Zuntz gesehen hat. Daher, es ist ganz klar, dass er in Auschwitz gelandet ist. Kurz danach bekommt er einen Anruf von Shimon Zuns. Er guckt in dieses Buch und sieht, Shimon Zuns ist der Sohn von Karl Zuns und weiß nicht, wie er ihm diese Nachricht erzählt. Mein Vater ist sehr interessiert an seiner Familie und als er mich besucht hat, hat er in ein Telefonbuch angeschaut und hat gesucht nach Zuns. Und dann hat er gesehen, es gibt Peter Zuns, der lebt in Hamburg und in Berlin. Er hat ihm angerufen und gesagt, Peter, wir sind eine Familie, ich möchte Sie kennenlernen. Und dann hat Peter Zuns gesagt, okay, wir treffen uns, ich bin dann und dann in Berlin, ich komme zu Kranzler Café mit einem Spiegel unter meinen Arm.
An jenem Wintertag 1991 erscheint Shimon pünktlich im renommierten Café, begleitet von Ruti und ihrem Freund. Kurz danach treffen auch Peter Zuns und dessen Tochter Vanessa ein. Die Situation ist für ihn unangenehm, dennoch zieht er nach dem Kennenlernen aus seiner Brieftasche einen blauen Luftpostumschlag.
Mein Papa ist sehr lebendig, sehr lustig, der singt und erzählt immer, er hat glänzende Augen. Und Peter hat einen Brief meinem Papa gegeben. Mein Papa liest es und bekommt Tränen in seine Augen, was selten war. Ich habe in diesem Moment verstanden, dass mein Vater hat nie die Hoffnung verloren, seinen Vater wiederzufinden. Wir haben es so besprochen darüber und haben entschieden, sofort nach Auschwitz zu fahren, mein Vater und ich.
Ruti Zuns hat für unser zweites Gespräch ihre Schwarz-Weiß-Fotos aus Auschwitz hervorgeholt, die ihr Vater digitalisiert hatte. In einem Bild läuft er unter dem ominösen Eingangsschild Arbeit macht frei.
Wir haben gefragt, wo der Koffer ist und sie haben gesagt, sie haben ein großes Archiv und viele, viele Koffer und es geht nicht. Sie haben keinen Katalog über alle Schuhe und über alle Koffer. Das war sehr unmenschlich für mich.
Nur ein Dokument erhalten Ruti und Shimon Zuns in Auschwitz.
Wir haben ein Papier gekriegt, dass mein Großvater, also er wurde transportiert von Theresienstadt nach Auschwitz 1944.
Und dort ermordet. Angeregt durch seinen ersten Besuch in Deutschland, beginnt Shimon Zuns seiner Tochter täglich Briefe zu schreiben. Zuerst berichtet er über seinen Alltag, er war frisch geschieden, später über die aktuelle Lage in Israel. Als ihm die Themen ausgehen, schlägt ihm Ruti vor, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Diese Erinnerungen erzählte der 75-Jährige seinen Kindern vor der Kamera.
Ich bin Shimon Zuns. Ich wurde am 3. März 1929 im Rothschild-Krankenhaus in Frankfurt geboren. Wir wohnten im Haus des Gründers des Hauses Rothschild, Meyer Amschel. Im vier- oder fünfstöckigen Haus war auch ein kleines Museum untergebracht. Das war die Börnerstraße, früher die Judengasse. Mein Vater leitete die Rothschild-Stiftung bei der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, die mittellosen jüdischen Mädchen eine Eheschließung ermöglichte.
Karl Zuns ist ein deutscher Patriot und ein streng orthodoxer Jude, der wohl als Rabbiner ausgebildet wurde. Er zwingt seine Kinder, die religiösen Gesetze zu achten und legt zugleich viel Wert auf ihre allgemeine Bildung, erzählt Shimon Zuns.
Schon als ich 5 Jahre alt war, brachte mir mein Vater das Lesen und Schreiben auf Hebräisch und Deutsch bei. Sowohl die reguläre Schrift als auch die Sütterlin-Schrift und die Althebräische. In der 1. Klasse konnte ich daher besser lesen als alle anderen. Mein Vater wollte wohl aus mir einen Rabbiner machen, denn zusätzlich zum Talmud, den er mir vermittelte, schickte er mich zu einem Talmud-Unterricht bei einem Rabbiner. Schon als Kind sprach ich nie ein Gebet zu Ende. Ich lehnte Gebete einfach ab und tat nur so, als ob ich bete.
Die Familie Zuns lebte mitten in Frankfurt wie in einer jüdischen Blase, erzählt Shimon seinen Kindern.
Hier in Israel feiern die meisten Menschen ihren Geburtstag nach dem allgemeinen Kalender. Bei uns zu Hause in Frankfurt feierten wir ihn strikt nach dem hebräischen Kalender, obwohl wir den allgemeinen Kalender natürlich kannten. Zum Geburtstag erhielten wir schöne Geschenke. Einmal bat ich um einen Tischlerspitzer. Am Schabbat vor meinem Geburtstag suchte ich das Geschenk und fand es in einer Schublade. Ich habe einen Finger reingesteckt und mich dabei verletzt. Die Wunde musste ich verstecken, weil man eine Spitze am Schabbat nicht verwenden darf. Eines Nachmittags sagte ich, dass ich zum Talmudunterricht beim Rabbiner gehe. Ich glaube, mein Vater hatte mich dazu bestimmt, Rabbiner zu werden, denn er brachte mir alle Vorschriften bei. Aber statt zum Rabbi ging ich auf den Jahrmarkt. Dort war eine Schaukel, wo man folgendes Lied sang.
Wer einmal lügt, den glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht, משום שקר פעם אחת, לא מאמינים לו גם כשהוא דובר אמת.
Seitdem fällt es mir schwer zu lügen.
Karl Zuns wird 1897 in der Frankfurter Judengasse geboren. Er war ein strenger und distanzierter Vater, schreibt sein Sohn Shimon in seinen Erinnerungen.
Ich habe meinen Vater niemals nackt oder so gesehen. Auch zu Hause trug er immer einen Dreiteiler und eine Krawatte. Vater las aus der Tora in einer kleinen Synagoge und blies den Shofar, das Widerhorn, in der großen Synagoge. Als zugelassener Beschneider hat er auch uns Jungs beschnitten. Er verbot mir, die liberale Synagoge zu betreten. Wir Jungs trugen alle eine Kopfbedeckung und ich besuchte eine religiöse jüdische Schule. Als wir sonntags mit Vater in den Wald spazieren gingen, tranken wir aus dem Bach aus einem Klappbecher. Aber zuerst musste ich den passenden Segensspruch sagen. Alles musste ich segnen, außer den Schlägen, die ich von ihm erhielt. Er legte mich auf den langen Tisch, den er für den Judentumunterricht benutzte, und schlug mich auf den Hintern. Ich dachte damals, alle Väter tun das.
Von seiner Mutter, die früh verstarb, hat Shimon Zuns nur wenige Erinnerungen.
Meine Mutter musste Schillers Lied von der Glocke auswendig lernen. Ein sehr langes Gedicht. Sie zitierte mir daraus, als wir Spaziergänge bis zur Landstraße unternommen haben.
Von der Stirne Eis rinnen muss der Schweiß. Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben.
Aus dieser Briefsammlung verfasst Shimon Zuns die Broschüre »Die Landkarte meines Lebens«, in der er sein Leben als jüdisches Kind im Frankfurt der 1930er Jahre beschreibt.
Mit meiner Mutter ging ich ins Kaufhaus, wo sie für mich ein Gelee kaufte, womit sie das leckere Brötchen schmierte, das ich in Levis jüdischer Bäckerei kaufte. Ihr Tod 1937 war ein schwerer Schock für mich. Ich weinte stundenlang und auch wenn ich dir das jetzt schreibe, kommen mir die Tränen in den Augen. Kurz nach ihrem Tod kam ich mit zwei Geschwistern ins jüdische Waisenhaus. Die beiden kleinen Geschwister blieben bei meinem Vater, der erneut heiratete. An jedem zweiten Schabbat besuchten wir meinen Vater. Am Morgen des 9. November 1938 wurde ich von Lärm zerbrechender Glasscheiben im Schlafsaal des Waisenheims geweckt. Dann brachen SA-Leute herein und verhafteten brutal einige Anführer. Sie wurden in KZs deportiert und kamen nach einigen Wochen zurück, wo sie gefoltert und erniedrigt wurden. Sie kehrten zurück, kahlgeschoren. Vaters Haus wurde nicht beschädigt, denn man postierte Polizisten vor dem Eingang, um es zu schützen. Es gehörte ja einem Franzosen, dem Baron Rothschild. Vater wurde als Kriegsversehrter ebenfalls verschont.
Marlies Lehmann-Bruns, Autorin des Buches »Der Koffer des Karl Zuns«.
Er war wirklich so gesehen ein Mensch, wie viele auch im Ersten Weltkrieg, die manchmal deutscher waren als viele Deutsche, die also Deutschland über alles geliebt haben und eben auch alles auf sich genommen haben und daher später überhaupt nicht begreifen konnten, dass sie gefährdet sein würden.
Für seine Kinder sorgte jedoch Karl Zuns. Seine Tochter Esther schickte mit einer Mädchengruppe in ein Waisenhaus in Amsterdam. Im April 1939 rettete er seine beiden großen Jungs, Shimon und Judah, vor den Nazis.
1939 ging ein Kindertransport vom Waisenhaus ins Land Israel und zum Glück wurden mein Bruder und ich angeschlossen. Wir fuhren mit dem Zug aus Frankfurt nach Triest. Mein Vater kam zum Bahnhof, um sich zu verabschieden. Wir beide waren bereits im Wagen und das Abteil war voll mit Kindern. Ich wollte weinen, schämte mich aber vor den Kindern zu weinen. Deswegen flüchtete ich auf die andere Seite des Abteils. Vielleicht dachte mein Vater, ich sei böse mit ihm und verstecke mich vor ihm. Auf dem Weg, als wir noch in Nazi-Deutschland waren, drohte man, uns aus dem Zug zu werfen, weil wir so viel Lärm machen würden. Der Leiter des Waisenhauses begleitete uns bis ins Land Israel und kehrte nachher zurück nach Deutschland. Eine Woche lang dauerte die Schifffahrt mit der Galiläa ins Land Israel.
Die physische Rettung seiner Jungs ist Karl Zuns genauso wichtig wie ihre seelische.
Mein Vater gab mir die 5 Bücher Mose mit auf die Reise, sowie alle Gebetsbücher in deutscher Übersetzung. Mein bester Freund Markus brachte Mark Twains Huckleberry Finn und Tom Sawyer sowie Dr. Doolittle und seine Tiere mit. So las ich seine Bücher und nahm meine nur in die Synagoge mit, obwohl ich nie richtig betete. In Palästina erhielt ich einige Briefe von meiner Schwester aus Amsterdam. Sie wurde später in der Shoah ermordet. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs schrieb mir mein Vater jede Woche einen langen Brief auf der Schreibmaschine. Es ging immer um den Wochenabschnitt der Tora.
Shimon Zuns wird gerettet. wendet sich jedoch von der Religion ab. Dass er sich von seinem Vater nicht richtig verabschiedet hat, beschäftigt ihn aber bis ins hohe Alter. Ein unerwarteter Anruf 2019 verhilft dem 90-Jährigen doch zu einem würdigen Abschied.
Vor 2 Jahren zum Sukkot-Zeit, Laubhüttefest, hat eine ganz ältere Dame angerufen bei meinem Bruder. Und dann wollte sie mich am Telefon und hat mir erzählt, dass sie, seit sie klein ist, denkt sie bei jedem Laubhüttefest jedes Jahr an meinen Großvater und ob wir uns treffen können.
Ruti, ihr Bruder und ihr Vater Shimon sind neugierig und fahren sofort zu der Frau, die sie im Telefonbuch gefunden hat. Sie wohnt nur wenige Kilometer entfernt.
Und sie erzählt, dass sie auch in Theresienstadt war mit ihrer Mutter und sie hat meinen Großvater kennengelernt, schon als Kind. Und sie hat erzählt, dass eines Tages ist mein Großvater zu ihrer Mutter gekommen und hat ihr erzählt, die Nazis haben ihn erwischt. Es gibt ein Fest, Laubhüttefest, und man baut vor einer Woche eine Laubhütte und man sitzt in dieser Laubhütte während dieser Woche. Er hat so eine Laubhütte versteckt auf ein Dach gebaut, dass die Leute, für die es wichtig war und auch für ihn, dass sie dort den Sukkot-Fest feiern können. Er hat natürlich die Laubhütte in Theresienstadt gebaut. Die Nazis haben es rausgefunden und als Strafe haben sie ihn und seine Familie nach Auschwitz deportiert. Mein Vater war kurz vor seinen 90 Jahre alt und das war vor ihm unglaublich, dass diese Geschichte erst jetzt zu erfahren. Es hat uns alle sehr berührt und ich habe gedacht, was für ein Zufall, dass auf jeden Fall mein Papa nähert sich vielleicht zum Ende seines Lebens und erfährt immer mehr und mehr über seinen Papa.
Am 1. Februar 2021 stirbt Shimon Zunz. Er wird zu Grabe getragen, zu den Klängen der Lieder, die er so gerne sang, auch die deutschen Kinderlieder.
Und zum Schluss, nachdem wir alle über meinen Vater erzählt haben, uns bei ihm bedankt haben für das, dass er so ein toller Vater war, haben wir ihm auch singen lassen. Und das war so berührend, weil sein Bruder hat angefangen, mit ihm auf Deutsch zu singen.
Shimon Zunz hat über 80 Jahre in Israel gelebt, wo all seine Kinder und Enkel geboren wurden. Aber 500 Jahre alte Wurzeln halten lebenslang.
Dunkel war es, der Mond schien hell, als ein Wagen blitzschnell langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend im Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase übers Pfand Schnitzel lief. Bei der grasgrünen Bank, die rot angestrichen war, saß ein blondglockter Jüngling mit kohlrabenschwarzen Haar. Neben ihm der alte Schachtel, die kaum 13 Jahre alt war. Halleluja.